abgehört. Der Podcast der Herzog-August-Bibliothek.
Hallo und herzlich willkommen zu Hab gehört. Heute trifft unser Podcast wieder einmal auf unser Lesungsprogramm Hab gelesen. Am 6. November 2025 war nämlich die Historikerin Christina Morina zu Gast im Lessinghaus der HAB und hat aus ihrem Buch 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren gelesen, welches mit dem Deutschen Sachbuchpreis 2024 ausgezeichnet wurde. Professor Dr. Christina Morina, geboren 1976 in Frankfurt-Oder, studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Journalistik an den Universitäten Leipzig, Ohio und Maryland. Seit 2019 ist sie Professorin für allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Gesellschafts- und Erinnerungsgeschichte des Nationalsozialismus, in der politischen Kulturgeschichte des geteilten und vereinigten Deutschlands sowie im Verhältnis von Geschichte und Gedächtnis. Und hier kommt nun der Mitschnitt der Veranstaltung. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören. Tausend Aufbrüche ist eine Auseinandersetzung mit den Vorstellungen und mit den Erfahrungen von Demokratie in Ost- und Westdeutschland. Und es rückt die BürgerInnen selbst mit ihren Erwartungen, mit ihren Zweifeln und auch ihren Versuchen der Anteilnahme, der Einflussnahme in den Mittelpunkt. Die Grundlage bilden Briefe, Petitionen, Flugblätter und allerlei andere Selbstzeugnisse oder persönliche Zeugnisse. Und aus diesen Quellen entsteht ein ganz vielschichtiges Bild davon, wie Demokratie, und das ist neu, in beiden deutschen Staaten gedacht und verhandelt wurde. Sie schreiten ein, wenn ich irgendwas falsch erzähle, ja? Ich freue mich riesig, dass Sie heute Abend hier sind und mit uns über Ihre Forschung sprechen und aus diesem tollen Buch vorlesen. Bitte begrüßen Sie noch einmal mit mir ganz herzlich Christina Morina. Wir haben vereinbart, dass Sie heute Abend drei Passagen lesen. Dazwischen bringe ich ein paar Fragen unter, es gibt Zeit für ein Gespräch und nach der dritten Lesepassage erweitern wir die Runde aber und dann können auch Sie Ihre Fragen gerne loswerden. Genau, darf ich an Sie übergeben, Frau Morina?
Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung, ich freue mich hier zu sein. Und wir steigen ein mit den ersten Seiten des Buches, das ist, glaube ich, ein ganz guter Anfang. Zuletzt bringt mir die freundliche Archivarin noch zwei unscheinbare Pappkartons. Aufbau demokratischer Strukturen, Initiativen und Verbände ab Herbst 1989 steht darauf und nichts deutet auf die demokratische Wucht hin, die einem entgegenschlägt, sobald man die beiden Deckel öffnet. Fein sortiert von A wie Aktion Pleiße ans Licht, Leipzig bis Z wie Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen e.V. Bremen, finde ich darin hunderte von Flugblättern, Briefen, Konzeptpapieren und Demozetteln aus den Monaten rund um den Mauerfall. Sie sind von Initiativen verfasst worden, die sich Aufbruch 90, Bewegung Wissen für das Volk oder Forum für direkte Demokratie nannten und diesen historischen Moment der Öffnung in ein Laboratorium des demokratischen Neuanfangs verwandeln wollten. Endlich sollte im Osten, aber keineswegs nur dort, die wahre Demokratie geschaffen werden. In dieser Sammlung verhandelte also eine durch und durch in Bewegung gekommene Gesellschaft Ideen für die radikale Umgestaltung ihres Alltags, ihrer Wohnviertel, Betriebe, Schulen und Kitas, ihrer Vereine, Lokalparlamente und natürlich auch der Ordnung des gesamten Landes. Ich notiere und fotografiere jedes einzelne Blatt, staune und schmunzle manchmal auch über die unbändige, demokratiehungrige Fantasie, die sich hier ausdrückt. Und ich wundere mich über die vielen deutsch-deutschen Bezüge, die in der öffentlichen Verhandlung der 1989er Revolution heute kaum mehr eine Rolle spielen. Nach dem Verschließen der Kartons steige ich die weite Treppe im Leipziger Haus der Demokratie hinab. Ein Haus, das seinen Namen erkämpft und verdient hat und zugleich die Autorität eines altehrwürdigen Gymnasiums ausstrahlt, und denke 1000 Aufbrüche. Dieses lebendige Denkmal der Revolution von 1989 steht in einem Landstrich, in dem nun ausgerechnet die in Teilen rechtsradikale Partei Alternative für Deutschland, die AfD, bei der letzten Bundestagswahl damals im Herbst 2021 mit 24,6% zur stärksten Kraft geworden ist. Auch in Thüringen erhielt sie damals 2021 die meisten Stimmen, 24%, während sie in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit rund 18% damals als zweitstärkste Partei und in Sachsen-Anhalt mit 19,6% knapp hinter der CDU als drittstärkste Partei aus den Wahlen hervorging. Die AfD hat also in allen ostdeutschen Bundesländern jeweils mindestens ein knappes Fünftel der abgegebenen Wählerstimmen erhalten, und wir wissen, dass das seither nur noch nach oben gestiegen ist. Wie schon 2017 ist die politische Landkarte Ostdeutschlands flächendeckend blau bis tiefblau eingefärbt, während die AfD im Westen im Durchschnitt nur, inzwischen auch mehr, etwa 10% der Stimmen erhalten hat. Ihren niedrigsten Anteil hat sie im Wahlkreis Köln 2 damals errungen mit 2,9%, ihren höchsten in Görlitz in Ostsachsen damals 32,5%. In der politischen Farbenlehre des Landes führt diese Unwucht nach Osten hin dazu, dass auf bundesdeutschen Fernsehbildschirmen anno 2021 und auch in der letzten Bundestagswahl 2025 die Umrisse von einstiger BRD und DDR noch so klar zu erkennen sind, als wäre die Mauer niemals gefallen. Im Übrigen zeigte sich die Unwucht nicht nur mit Blick auf die AfD-Wahlergebnisse, sondern lange auch im Abschneiden der Partei Die Linke. Deren lila eingefärbte Wahlerfolge waren trotz starker Verluste auch bei der 9. gesamtdeutschen Wahl in Ostdeutschland signifikant dunkler ausgeprägt als in Westdeutschland. Was verbindet diese beiden historischen Entwicklungen? Die demokratische Revolution voller positiver Aufbrüche und die überdurchschnittlich hohe Unterstützung für Rechtspopulismus und Radikalismus im selben Landstrich. Wie konnte aus der demokratischen Mobilisierung einer sich selbst befreienden Gesellschaft der Nährboden für eine antidemokratische Revolte entstehen? Ganz offenbar haben die 1000 Aufbrüche im Herbst 1989 in der deutschen Demokratiegeschichte ein sehr zwiespältiges Nachleben. Sie haben ein ungekanntes Maß an Hoffnung und Unsicherheit, an Beherztheit und Zweideutigkeit, an politischer Emanzipation und gesellschaftlicher Polarisation entfaltet und entfalten es noch immer. Häufig wird diese widersprüchliche Bilanz allzu schematisch betrachtet und auf die eine oder andere Seite reduziert. Hier die Jahre vor, dort die Jahre nach dem Umbruch von 1989. Hier die Diktaturgeschichte der DDR, dort die Demokratiegeschichte der Bundesrepublik. Hier die schockartige Übernahmeerfahrung der Ostdeutschen, dort die unverfrorene Abwicklung dieser Übernahme durch die Westdeutschen. Und schließlich hier die demokratieskeptische, verunsicherte Restgesellschaft, dort die gewachsene, liberalisierte Zivilgesellschaft. Dieses Buch wählt einen anderen Blick, in dem es erstmals das Wesen und den Wandel der Demokratie und Bürgerselbstverständnisse der Deutschen in Ost und West für die Zeit sowohl vor als auch nach der Zäsur von 1989 beschreibt. Sein Interesse gilt den demokratischen Vorstellungs-, Erwartungs- und Erfahrungswelten ganz normaler Bürgerinnen und Bürger. Zugleich versucht es, die politisch-kulturellen Folgen des Umbruchs von 1989-90 nachzuzeichnen, die das vereinte Land zweifellos beflügelt haben, es aber bis heute immer wieder auch gewaltig verunsichern. Aber von welcher Demokratie ist hier nun eigentlich die Rede? Man kann sich, wie der Althistoriker Christian Meyer, über die Entstehung und die Bedeutung des Begriffs Demokratie und damit über dessen Nachhinken hinter einer seit der Antike unbegriffenen, aber wirklichen Sache trefflich den Kopf zerbrechen. So vielfältig die Demokratie als Idee und Praxis in der Geschichte war und ist, so vielfältig und mitunter diffus waren und sind die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit ihr. Paul Nolte hat beobachtet, dass sie meist als Erfüllungsgeschichte, Suchbewegung oder Krisengeschichte erzählt wird. Gerade in jüngster Zeit führen Publizisten, Politikwissenschaftlerinnen, Soziologen, Historikerinnen und Philosophen einen so noch nie dagewesenen globalen Krisendiskurs über Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Demokratie. Die meisten dieser Interventionen sind von einer paradoxen Dauerkrisen- und zugleich Krisenüberwindungsvorstellung durchdrungen, die David Runciman feinsinnig auf den Punkt gebracht hat. Angesichts der vorhandenen Defizite der Demokratie bestehe die Gefahr, uns in einem falschen Gefühl der Sicherheit einzulullen. Wir könnten weiterhin auf sie, die Demokratie, vertrauen und Rettung von ihr erwarten, obwohl wir vor Wut über ihre Unfähigkeit kochen, ihrem Auftrag gerecht zu werden. Die Demokratie könnte also scheitern, obwohl sie intakt bleibt. Zitat Ende. Mein Buch versucht, diesem Paradigma von der Demokratiekrise ein Stück weit zu entkommen. Die derzeitige historische Forschung zur westlichen, überwiegend westlichen Demokratiegeschichte lässt sich ihrer jeweiligen Perspektivierung nach in zwei Hauptstränge unterteilen. Der eine Strang folgt einem prosaischen Demokratieverständnis und versteht Demokratie betont nüchtern als das Streben nach politischer Gleichheit. Der andere Strang folgt einem emphatischen Demokratieverständnis und meint damit über das politische Gleichheitsversprechen hinaus das Streben nach Chancengleichheit, also nach der stetigen Ausweitung von Teilhabe, politisch, sozial, kulturell. Ersterem geht es um die Historisierung einer prinzipiellen Idee, letzterem um die historisierende Sichtbarmachung gesellschaftlicher Demokratisierungsprozesse und Potenziale. In beiden Strängen changieren die Analysen zwischen eher distanzierten, betont nüchternen Erkenntnisinteressen und emphatischen, dezidiert für die Demokratie engagierten Erzählungen. Nicht wenige Darstellungen sind von einem staatsbürgerlichen Verantwortungsgefühl geradezu durchdrungen. Historiker wollen mit ihren Arbeiten ganz konkret dazu beitragen, die Gegenwart und Zukunft der Demokratie zu retten. Etwa wenn einleitend gemahnt wird, so an ein Buch, wir sollten die Demokratie stärken, indem wir ihre geschichtliche Vielfalt sichtbar machen. Dieses Buch ordnet sich nicht einseitig einem dieser beiden Stränge zu, sondern rückt stattdessen die Frage nach dem historisch gewachsenen und veränderlichen Demokratieverständnis ins Zentrum. Die ersten beiden Kapitel, Staat, Bürger sein und zweierlei Demokratie, spüren den spezifischen Bürger- und Demokratieverständnissen in Ost und West auf Basis einer reichhaltigen und sehr diversen Bürgerpostüberlieferung nach. Das zentrale dritte Kapitel, 1000 Aufbrüche, bildet das Scharnier der Erzählung. Darin rekonstruiere ich die vielfältigen im Herbst 1989 und in Folgemonaten entwickelten Ideen, die sehr oft Basis, direkt und volksdemokratische Vorstellungen verhandelten und erstaunlich viele ost-westliche Wechselbezüge und Resonanzen aufweisen. Zugleich beginnt am Ende dieses Frühlings im Herbst auch der Weg in die Berliner Republik. Und der Fokus wechselt von der individuell gesellschaftlichen auf die Politik-, Parteien- und diskursgeschichtliche Ebene. Die Kapitel 4 und 5, geteilte Demokratie und Umbruch, Aufbruch, AfD, fragen danach, wie sich die vor 1989 und im Revolutionsherbst geformten Demokratievorstellungen im vereinten Deutschland auswirkten, wie sie Wahlverhalten, demokratische Praxis und die bis heute intensiv geführten innerdeutschen Selbstverständigungsdiskurse über die innere Einheit prägten. Welche Rolle spielen spezifische Teilhabe- und Mitwirkungserfahrungen bzw. Erwartungen von der Relevanz ostdeutscher Politikrepräsentanz, in Klammern die mit Kanzlerin und Bundespräsidenten bis in die Staatsspitze reichte, bis hin zu den möglichen Ursachen für die besonders starke Verfestigung rechtspopulistischer und illiberaler Einstellungen in Ostdeutschland. Das Fazit wagt am Ende keine Bilanz, sondern den Versuch einer anderen deutsch-deutsch und von unten entworfenen Demokratiegeschichte der jüngsten Zeit. Es soll dazu beitragen, die Dynamiken und Potenziale, aber auch die Herausforderungen und Bedrohungen besser zu verstehen, welche die seit 1989 von zahlreichen Aufbrüchen gezeichnete Berliner Republik umtreiben. Dieses Buch rekonstruiert damit erstmals systematisch, wie die Deutschen im weitesten Sinne, also nicht nur deutsche Staatsbürger, sondern wo immer es die Quellen erlauben, auch in Deutschland lebende Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Demokratie als politische Ordnung und alltägliche Praxis, als Versprechen und Hoffnung im geteilten und vereinten Deutschland verhandelten. Es beschreibt, was es vor 1989 für sie bedeutete in der Bundesrepublik Deutschland und in der Deutschen Demokratischen Republik zu leben und was aus dieser doppelten Berufung auf die Demokratie, hier die liberale parlamentarische Repräsentativdemokratie, dort die Volksdemokratie oder sozialistische Demokratie folgte. Auch wenn mit Blick auf die DDR nicht von einer Demokratiegeschichte im engeren Sinne die Rede sein kann, ist es essentiell, sie als Demokratieanspruchsgeschichte zu verstehen und zu beschreiben. Der strategische, symbolische, propagandistische oder schlicht simulative Bezug auf die Demokratie im SED-Staat spielte in der Geschichte dieses Landes, wie des Staatssozialismus insgesamt, eine zentrale Rolle. Generationen von Ostdeutschen haben sich daran in ganz unterschiedlicher Weise abgearbeitet, haben ihn akzeptiert und geglaubt, eingefordert und gelebt, kritisiert und verachtet. Um Marx berühmtes Diktum in etwas anderer Weise aufzugreifen, als Tragödie und Komödie wird die Demokratie häufig genug betrachtet, aber eine Geschichte der Demokratie als Farce ist durchaus noch zu schreiben. Der Sozialismus war der ideologische Glutkern des ostdeutschen Experiments. Der misslungene Versuch einer vitalen sozialistischen Ordnung war ein wesentlicher Grund für den Legitimations- und letztlichen Machtverlust der SED. Doch gerade angesichts der riesigen Kluft zwischen Versuch und Scheitern gilt es, nach der Präsenz des Volksdemokratischen in der DDR-Gesellschaft sowie nach dessen Nachleben in Form plebiszitär ethnokratischer Demokratievorstellungen in Ostdeutschland nach 1990 zu fragen. Ausweislich der Verfassungspräambel sah sich die DDR auf dem Weg zur Verwirklichung, Zitat, des Sozialismus und Kommunismus, des Friedens, der Demokratie und Völkerfreundschaft. Die Verfassung versprach ihren Bürgern die Ausübung ihrer politischen Macht durch, Zitat, demokratisch gewählte Volksvertretungen. Rund 90 Mal fallen die Wörter Demokratie oder demokratisch in diesem Verfassungstext. Dabei nutzte die SED den Demokratiebegriff in Wahrheit zur Verbrämung ihres autoritären Machtanspruchs. Für sie war Demokratie, wie die einschlägige Forschung gezeigt hat, letztlich ein Zustand der kooperativen Arbeitsteilung unter Anleitung zum Zweck der Zielerreichung. Auch wenn also die sozialistische Demokratie in der DDR nur zum Schein existierte, sie tagtäglich mit großem Aufwand von Staats wegen postuliert und in der Bevölkerung eigensinnig angeeignet wurde, sollte die gesellschaftliche Bedeutung dieses Scheins ernst und ernster genommen werden. Mit anderen Worten, die Geschichte der DDR erschöpft sich nicht in ihrer Beschreibung als Diktatur. Sie ist auch die Geschichte eines zwar unerfüllten, aber dennoch real wirksamen Demokratieversprechens. Für die Nachgeschichte der Revolution von 1989 und ihre Verortung in der deutschen Demokratiegeschichte ist diese Einsicht von maßgeblicher Bedeutung. Sie erlaubt es, die 1000 Aufbrüche des Umbruchs präzise zu beschreiben, all die vielfältigen verhandelten Demokratievorstellungen, die kurzlebig wie nachhaltig, konstruktiv wie destruktiv in die Berliner Republik hineinwirkten. Auf dieser Grundlage ist es auch möglich, die politische Kulturgeschichte Ostdeutschlands als integralen Teil der bundesdeutschen Demokratiegeschichte zu erzählen und die Bedeutung der Zäsur von 1989 historisch zu vermessen.
Sie beschreiben gleich zu Beginn die demokratische Wucht, die Ihnen da entgegenschlug, als Sie im Archiv diese zwei Kisten öffneten. Worin bestand diese Wucht und war das der Moment, in dem Sie dachten, ich muss jetzt über dieses Thema eine politische Kulturgeschichte von unten, wie Sie es schreiben, angehen?
Eine sehr schöne Frage zum Einstieg, weil man, wenn man mit DDR-Dokumenten zu tun hat, ja oft sterile Dokumente liest. Ja. Ja, und aus einer Diktatur eben ist nicht leicht, dass individuelle Zeugnisse, das freie Denken der Menschen sozusagen zu betrachten und zu untersuchen. Und diese Zettelsammlung, dieses Gewusel, was Menschen in der Revolutionszeit gesammelt, aufgehoben haben und dann eben dem Archiv übergeben haben, die war so individuell und so vielstimmig und so selbstbewusst und fantasievoll, wie ich mir das nicht hätte vorstellen können, obwohl ich mich sehr viel mit der Geschichte beschäftigt habe. Und es ist auch etwas, was in der Forschung bis dahin aus so einer Perspektive auch noch nie betrachtet worden ist. Mhm. Ja, also wir kennen auch die Programme der Oppositionsbewegungen. Die sind auch ediert, also die kann man nachlesen. Aber selbst die sind eigentlich auch nicht genauer daraufhin untersucht worden bisher, welche Vorstellungen von Demokratie und Repräsentation und Teilhabe zum Beispiel die Oppositionsgruppen hatten. Und das waren eigentlich die letzten beiden Kartons, die ich bekommen habe, weil der Rest war sortiert, abgeheftet und das habe ich thematisch bekommen. Und das war sozusagen unter ferner Liefen noch, was sonst noch so angefallen ist. Und das stellte sich dann als zwei wirklich große Fundgruben heraus, weil darin eben aus der Breite der Gesellschaft, aus allen möglichen Zusammenhängen eben auch sehr viel aus Westdeutschland, also diese westdeutschen Bezüge waren auch frappierend. Und man hat den Aufbruch geradezu physisch vor sich gesehen, deshalb ist mir auch der Titel des Buches tatsächlich nach der Einsicht dieser beiden Kartons, so wie ich beschrieben habe, auf der Treppe nach unten gekommen. Ja.
Es beruhigt mich tatsächlich, dass Sie sagen, Sie hätten sich das nicht vorstellen können, denn ich dachte, es liegt an meiner laienhaften Perspektive als Nicht-Historikerin, Nicht-Politikwissenschaftlerin, dass ich tatsächlich nie damit gerechnet hätte, dass es solche Dokumente überhaupt gibt. Mein Eindruck der Dokumente, insbesondere aus der DDR, wäre mein Eindruck gewesen, dass die Regierung nicht als Adressat wahrgenommen wird, sondern dass man sich die größte Mühe gibt, da gar nicht in Erscheinung zu treten, dass man sich duckt aus Angst vor Konsequenzen etc. Ist das also auch Ihr Eindruck und begegnet Ihnen das öfter? Und ist das ein Symptom oder vielleicht auch ein Grund für die viel beschriebene Mauer, die nach wie vor in unseren Köpfen existiert?
Ja, also sind zwei große Fragen. Und vielleicht ganz kurz auch ein paar Worte dazu, dass das ja nur ein sehr spezieller Fundus ist, diese Revolutionsdokumente. Ein Großteil meiner Forschung bezog sich ja auf Bürgerbriefe, die in der Bundesrepublik genauso hießen wie im Osten, Bürgereingaben. Und genau die in der DDR massenhaft geschrieben worden sind, weil es ein Eingabenrecht gab seit 1952. Per Gesetz hatten Bürgerinnen und Bürger das Recht, Eingaben zu schreiben und hatten dann auch die Erwartung, dass innerhalb von 4 bis 6 Wochen die staatliche Stelle reagieren muss. Das war in der DDR auch ein Mittel, um Mitwirkung zu simulieren. Man hat ja nicht wirklich demokratisch wählen und abwählen können, aber gesagt, es gibt hier die Möglichkeit, ihr könnt euch individuell beschweren. Und so hat man sozusagen vereinzelt, ne, auch die Klagekultur vereinzelt gelassen. Und auch da wusste ich, dass es sehr viel in Archiven gibt, aber wie viel es dann im Stasi-Archiv an Privatpost gibt, also wirklich Hunderttausende von Briefen, die aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, um gerade nicht, also auch dieses Bild zu unterstützen, dass die Leute eher nicht in Erscheinung treten wollten, sondern es gibt eine Hinwendung zum Staat, die ganz vielschichtig ist, Protestbriefe, Hassbriefe, ja, wirklich politisch subversive Post, aber eben auch sehr viel Korrespondenz, wo sich die Bürgerinnen und Bürger gedacht hat, ich schreibe jetzt mal an das Institut, was für das und das zuständig ist oder dieses und jenes Ministerium oder den Staatsratsvorsitzenden und bringe mich ein. Und hat mit so einer Haltung auch, wir machen doch hier demokratischen Sozialismus, der ist als Idee besser als das, was im Westen gemacht wird. Diese Idee war weit verbreitet, aber so wie das hier läuft, ist das eigentlich nicht gut genug und ich habe die und den Vorschlag oder die und den Vorschlag, das anders zu machen. Und was dann sichtbar wird, ist eben die Tatsache, dass sich die Ostdeutschen nicht erst 1989, 90 mit der Frage der Demokratie beschäftigt haben, sondern eine sehr eigene Erfahrungs- und Nachdenkensgeschichte über Demokratie haben. Eine besonders auch eigene, weil die herrschende Partei, die diktatorisch regiert hat, sich als volksdemokratische Partei geriert hat. Mhm. Und da immer diese Schizophrenie war, da wird etwas behauptet, mhm. was jeder eigentlich sieht, dass es nicht der Fall ist oder nicht gut genug ist.
Die Simulation.
Richtig. Und dann hatte man immer natürlich auch das Spiegelbild, man wusste, dass in der Bundesrepublik Wahlkämpfe stattfinden mhm. und in Wahlen auch Kanzler abgewählt werden. Mhm. Und dann schreiben die Leute auch, ihr könnt uns doch nicht erzählen, dass hier Demokratie herrscht, warum können wir euch denn nicht abwählen? Wird auch geduzt übrigens, sehr so üblicherweise, weil man ja unter Genossen, oft schreiben eben auch Genossen, mhm. aber eben auch sehr viele außerhalb der SED, außerhalb der Partei, die man in diesem vielfältigen, und da sind wir ganz am Anfang der Forschung, also unglaublich viel Material, was mhm. wir noch nicht erhoben haben und was sicher dazu beitragen kann, ein besseres Verständnis auch für die spezifischen politischen Kulturprägungen, die es gibt, dann zu haben, was ja mit der Mauermetapher so ein bisschen auch gemeint ist, glaube ich. Mauern fallen, wenn Verständnis wächst.
Ja. Ja. Genossen, aber nicht nur Genossen. Sie sagen in deutlichen Anführungszeichen, die ganz normalen Bürgerinnen und Bürger, zu wem ist das eine Abgrenzung? Wer sind die Nicht-Normalen? Und vielleicht erstmal.
Ja, danke, dass Sie mich fragen, weil dann brauche ich immer die Anführungsstriche nicht mit mhm. dazu sprechen oder mit Sie zeigen. Das habe ich auch im Buch ganz früh ganz klar umschrieben. Damit sind Menschen gemeint, die in der Zeit, die ich untersuche, weder ein formales Amt innehatten mhm. oder sonst eine irgendwie als historisch zu erachtende Verantwortung. Also im Grunde Leute wie Sie und ich im Moment, die nicht irgendwie gewählt sind oder irgendeine Funktion übernommen haben. Und damit, das ist eine sehr breite Definition und irgendwie ist ein unglücklicher Begriff, das mit dem Normalbürger und Normalbürgerin.
Dafür sind ja die Anführungszeichen.
Aber dafür, und man muss es entsprechend umschreiben und es sind Wählerinnen und Wähler gemeint, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und eben auch Menschen, die keinen Pass haben, aber trotzdem dauerhaft in den Ländern leben.
Mhm. Und sind das auch die Menschen, die dann später auf die Straße gingen und letztendlich das Regime zum Einsturz brachten oder kann man diese Linie nicht so klar vollziehen?
Also mutmaßlich, das kann man entweder beantworten, indem man sich konkrete Biografien anguckt und dann findet sich natürlich in der Post, ist gerade dann auch in der widerständigen Post, finden sich Namen von Personen, die dann in der Opposition eine große Rolle gespielt haben. Und zu den Höchstzeiten, die andere Möglichkeit darauf zu antworten ist, die Statistiken heranzuziehen, in den Höchstzeiten der Demonstrationen waren das zu 10% der DDR-Bevölkerung auf der Straße mhm. und wahrscheinlich haben 70% Briefe geschrieben. Da wird es gewisse Überschneidungen gegeben haben und mutmaßlich waren ja in den Wochen dann vor dem Mauerfall so viele Menschen bewegt und unterwegs und auch, wenn sie nicht demonstriert haben, in solchen kleinen Gruppen, wo dann diese Papiere entstanden sind, die man dann da gefunden hat, Freundeskreise, die gemeinsam was geschrieben haben, was wir dann überliefert haben, wo mutmaßlich sehr viele sich dann auch in der Revolutionszeit engagiert haben. Aber da fehlen uns eigentlich noch tiefer gehende, auch gruppenbiografisch vielleicht Forschungen, die so eine Frage dann auch noch ein bisschen konkret. Wäre ja auch spannend, dann zu gucken, wie die in den 90er Jahren, da habe ich einige Thesen dazu, aber das ist eigentlich noch ein Forschungsfeld. Das ist ja auch eine junge Geschichte noch. Ne?
Noch viel zu tun.
Ja.
Wenn man jetzt, das haben Sie auch schon angesprochen, die Landkarte anguckt und sieht, wie viel, fürchterlich viel blau eingefärbt ist, wenn heute AfD-AnhängerInnen oder auch ab 2014 Pegida auf die Straße gehen und rufen, wir sind das Volk, wie 89 die Menschen auf den Montagsdemonstrationen, steckt dahinter, wenn man jetzt der Demokratieanspruchsgeschichte folgt, neben den ganzen rassistischen, rechtspopulistischen, völkischen Ressentiments, ekligen Ressentiments, auch ein demokratischer Anspruch?
Würde ich sagen, dass der Slogan ist ja eine sehr interessante historische Figur, ist eine sehr wirkmächtige Formel, die sich auf vielfältige Weise missbrauchen lässt, aber eben auch eine Riesenwirkung hatte. Die ursprüngliche Entstehung ist sehr wichtig. Sie ist im Grunde als Gegenruf gegen die deutsche Volkspolizei, also die angeblich dem Volk dienende unterdrückerische Polizei in der DDR entstanden, die in den Monaten vor dem Mauerfall, wie das Regime auch, Menschen, die auf der Straße waren, um für ein besseres Land zu demonstrieren, als Rowdies, als Chaoten, als Agenten, als Handlanger und Ausführer der faschistischen Reaktion in Westdeutschland dargestellt worden sind. In den Zeitungen ist über diese Demonstranten also in übelster Weise gesprochen worden. Und es gibt eine Szene in Leipzig im September 1989, wo dieser Spruch dann entstanden ist, als Gegenruf gegen die Polizei, die durchs Megafon ruft, hier spricht die Polizei. Mhm. Und die Menge fängt an, hier spricht das Volk. Mhm. Und da ist der ursprüngliche Begriff ist gar nicht irgendwie als Demos oder Ethnos oder völkisch oder auch nicht in dem Sinne demokratisch gemeint, sondern wir sind die Leute, die hier leben, wir sind die Normalbürger. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, was jetzt in den Protesten in den USA passiert ist, wo die Regierung versucht hat, die alle als Antifa und Terroristen und Hamas-Anhänger darzustellen. Und die Leute haben sich Kostüme angezogen und gesungen, um klarzumachen, dass sie das ganz und gar nicht sind. Und aus diesem Zusammenhang heraus ist dieser Wir-sind-das-Volk-Ruf so in der Revolutionszeit entstanden. Zugleich hat es von Anfang an, war das eine sehr weiße Revolution, es war eine sehr homogene Volksidee, auch in der Opposition, wenn man sich den Volksbegriff der Opposition anguckt, gehen die von einem ethnisch-deutschen Volk aus und was die AfD, was Pegida, was diese auch andere rechtsradikale, rechtsextreme Bewegungen, Siedlerbewegungen, die es in Ostdeutschland gibt und so damit tun, ist, dass sie im Grunde etwas aufwärmen, was sehr alt ist. Mhm. Und deshalb ist es auch nicht nur eine ostdeutsche Geschichte, sondern es ist ja die AfD ist eine genuin deutsch-deutsche Partei. Mhm. Da ist ein ethnokratisches Demokratieverständnis dann hinter, das eben Teilhabe und Repräsentation über Abstammung, über eine gemeinsame Geschichte, Kultur, Sprache oder so zugeschnitten werden soll. Und es ist in dem Maße auch eine Demokratieformel, weil ich glaube, das ist ja so das Overall-Argument des Buches so ein bisschen, dass die Demokratieideen, die die Ostdeutschen vor 89, mit denen sie gerungen haben und dann 89 verstärkt verhandelt haben, eben sehr stark direkt und basisdemokratische Demokratievorstellungen waren, als Reaktion auf die Diktatur, die Alleinherrschaft einer Partei, hatte man also auch guten Grund, Parteienherrschaft gegenüber grundsätzlich skeptisch zu sein oder auch feindlich eingestellt zu sein. Und auch aus der Erfahrung heraus mit direktdemokratischen Mitteln auf der Straße, in solchen Zirkeln, in so einer Organisation eine Diktatur auch gestürzt zu haben. Mhm. Und die Frage ist, wie viel von dieser direktdemokratischen Hoffnung und auch Erfahrung ist eigentlich in der dann sogenannten Berliner Republik wirksam werden? Wo gab es eigentlich Platz dafür? Mhm. Denn die bundesrepublikanische Ordnung ist eine liberale Demokratie, die über den Parlamentarismus geformt ist, repräsentativ organisiert ist. Also sehr anderes als eine direktdemokratische Vorstellung. Und das hat sich gerieben. Da waren viele enttäuscht. Und da gibt es eine signifikante Minderheit in Ostdeutschland, glaube ich, die nach wie vor ansprechbar ist für volksdemokratische Vorstellungen. Und die AfD ist die einzige Partei, die zum Beispiel Direktwahl des Bundespräsidenten im Programm fordert, Plebiszite auf Bundesebene, Volksabstimmungen. Und ich sage nicht, das ist der zentrale Aspekt oder es ist der einzige Grund, warum in Ostdeutschland die AfD einen größeren Zulauf hat, aber ich glaube, es ist ein wichtiger weiterer Baustein, um zu verstehen, was da passiert. Das sind also eigentlich Menschen, die man für die Demokratie gewinnen und halten kann, die skeptisch sind, die eigene Vorstellungen haben und das versuche ich mit dem Buch ein bisschen nachvollziehbar und sichtbar zu machen.
Mhm. Ja. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass es bisher so wenig zeithistorische Forschung zu dem Thema gab, gerade wenn man sich diese Wahlergebnisse und die Spaltung in der Gesellschaft so anguckt, das drängt sich ja eigentlich auf, das Desiderat.
Ja, also selbst die Zeitgeschichte hat ja so eine Art 30 Jahre genetische Hemmschwelle. Ja, man denkt, wir haben die 30 Jahre Archivregel, wir kommen nicht an staatliche Unterlagen, die jünger sind als 30 Jahre, außer man beantragt es extra. Und es ist auch tatsächlich ein Feld gewesen, wo die besten Bücher zum Thema von Soziologen, wie zum Beispiel Steffen Mau, geschrieben worden sind, ne? Oder Philipp Thea vielleicht. Also, und natürlich hauptsächlich westlich sozialisierten Westdeutschen, auch vielen männlichen Kollegen, vor allen Dingen männlichen Kollegen. Und vielleicht durfte es auch in einer gewissen Zeit und auch einer gewissen Aufregung, also das Buch ist natürlich getrieben gewesen von auch meiner Heimat, Ostdeutschland, Brandenburg und der Erfahrung dort, was man dort beobachtet. Und dieser immer stärker zunehmende, der Osten-Kipp-Diskurs, den es eigentlich schon seit den späten 90ern gibt, ne, aber der immer wieder neue, und der hat ja jetzt irgendwie sozusagen deswegen auch so eine Kraft gewonnen, weil das, was in Ostdeutschland passiert, die ganze Bundesrepublik verunsichert und diese Ordnung bedroht. Und eigentlich der dritte Grund ist auch, dass es was Skandalöses hat, potenziell zu sagen, ja, es war die Deutsche Demokratische Republik, da war auch Demokratie irgendwie im Namen, aber es hatte natürlich überhaupt nichts mit Demokratie zu tun. Mhm. Und dann daraus, also ich habe das beim Tun gar nicht so empfunden, aber im Rückblick ist mir das auch als risikobereit bescheinigt worden. Die Jury hat jetzt, glaube ich, auch ein riskantes Buch. Ja, also diese Frage, wir haben die ostdeutschen Demokratie verstanden vor 89 und nach, obwohl sie in einer Diktatur gelebt haben. Vielleicht bedurfte es dafür auch einer jüngeren Generation, auch jemand, der einen anderen Erfahrungs- und Sozialisationshintergrund hat, um dann solche Fragen zu stellen. Aber man kann natürlich, und die Zeitgeschichte führt auch so eine Diskussion, ob wir nicht auch viele andere Fragen eigentlich viel zu lange liegen gelassen haben. Nicht zuletzt haben wir uns sehr viel mit dem Rassismus und dem Antisemitismus der NS-Zeit beschäftigt, aber sehr wenig mit dem Antisemitismus und Rassismus der Nachkriegszeit. Mhm. Oder zu spät und zu wenig. Und das waren lange Felder der Sozialwissenschaften und der Politikwissenschaften oder der Ethnologie. Und da holen wir jetzt viel nach. Also da gibt's auch eine Art Reckoning, wie sagt man, also eine Auseinandersetzung auch innerhalb der Disziplin. Und nicht zuletzt ist es natürlich auch ein bisschen insofern riskant, weil man sich sehr stark, Sie merken es, das Vorwort ist mit Wahlergebnissen begründet, die sind jetzt inzwischen nicht hinfällig, weil sie sich eigentlich nur noch vertieft haben, aber man steckt sehr stark in tagespolitischen Zusammenhänge und das ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unterschiedlichen Phasen ihres Arbeitens, ihrer Karriere auch unterschiedlich riskant. Für mich war das jetzt kein Problem mehr, weil das keine Qualifikationsschrift mehr war, aber man braucht einen gewissen Grad an Autonomie, um so ein Thema dann auch bis in die 2015er, 17er Jahre, das letzte Kapitel endet, dann im Grunde wirklich mit dem Ende von Merkels Kanzlerschaft.
Wollen Sie zur nächsten Passage schreiten?
Ja, gern. Weil das vielleicht auch der ungewöhnliche Teil ist des Buches, habe ich dann ausgewählt aus dem Kapitel über die Demokratievorstellungen einen kleinen Ausschnitt aus der Quellenanalyse zu diesen ostdeutschen Demokratieideen. Ich habe vorher ein Teilkapitel, das Sie jetzt im Kopf schon haben dürfen, zum Bürgerselbstverständnis und zur Demokratieidee in der bundesrepublikanischen Post. Das sind vor allen Dingen Briefe an den Bundespräsidenten, an die Bundespräsidenten, die im Bundesarchiv überliefert sind. Und das war das Teilkapitel davor. Da zeigt sich eine sozusagen gewachsene, auch eine mündige, konfliktdemokratisch inzwischen auch geschulte Staatsbürgerschaft, die mit dem Bundespräsidenten im Grunde auf Augenhöhe kommuniziert, wie beide Deutschlands auch in einem Reformmodus schreibt. Ja, das sind auch nicht nur Zeitungsleserbriefe, Schreiber oder Besserwisser oder nur die Anwälte, die schreiben, weil sie einen Vorschlag haben. Die gibt's natürlich auch. Aber die Post ist auch in der Bundesrepublik sehr, sehr vielfältig. Und die Kinder, Jugendliche, Klassen, Gruppen, auch Menschen, die arbeitsmigrantisch sozusagen in der Bundesrepublik sind und dann Freunde finden, die ihnen das übersetzen, was sie schreiben wollen. Die habe ich auch gefunden und da spiegelt sich die irgendwie dann doch gelungene Demokratisierung des westlichen Teils schon wieder in den 80er Jahren. Und für die DDR sieht die Geschichte ganz anders aus. Das Teilkapitel heißt Imagination des Politischen, Demokratiediskurse in der DDR. In dem Maße, in dem in der Bundesrepublik um die Demokratie als reale Ordnung gerungen wurde, war sie in der DDR als postulierte Ordnung Gegenstand grundsätzlicher wie alltäglicher Auseinandersetzungen. Anders als der gewundene Weg von einer pragmatischen zu einer emphatischen Verhandlung von Demokratie im Westen, verlief die Entwicklung im Osten genau andersherum. Das ursprüngliche Pathos der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung verkam im Laufe der Jahre zur reinen Pose und mündete im Mai 1989 im frührevolutionären Pragmatismus der Kommunalwahlbeobachter, die über das simple Auszählen der Stimmen an den Fundamenten der simulierten Deutschen Demokratischen Republik rüttelten. Man hielt diese 40-jährige Positur nur durch, weil sie auf der Überzeugung fußte, dass auch die Demokratie in gesetzmäßiger Form stufenweise durch die Geschichte voranschreitet, also dem marxistisch-leninistischen Geschichtsbild entsprechend, und erst im sowjetsozialistischen Zeitalter zur Vollendung gelangen würde. Auch hier war die schulische und allgemeinpolitische Bildung im Sinne von Orwells positiver Propaganda das Medium, in dem das staatliche Demokratiekonzept verhandelt wurde. Allerdings war dieses in der DDR ungleich stabiler, ja geradezu statisch angelegt und implementiert. In ideologischen Leittexten wie dem kleinen politischen Wörterbuch für den täglichen Gebrauch wurde Demokratie als Form der Machtausübung definiert, die formell allen Bürgern gleiche Rechte zuerkennt. Inhalt und Funktion jeder Demokratie würden jedoch durch den Klassencharakter des Staates und in letzter Instanz durch die Produktionsverhältnisse der jeweiligen Gesellschaft bestimmt. In einem, Zitat, Klassenstaat wie der Bundesrepublik könne es nur Klassendemokratie geben, da politische Freiheitsrechte immer vom materiellen Status eines Menschen abhingen. Je reicher, desto freier seien die Bürger in der bürgerlichen Demokratie, einer Demokratie für die herrschende Klasse. So das Wörterbuch. Mit Lenin habe sich daher die Unterscheidung in bürgerliche und sozialistische Demokratie durchgesetzt, wobei letztere umstandslos als Synonym für die Diktatur des Proletariats verwendet wurde. Dieses merkwürdige Konstrukt einer Diktaturdemokratie erklärte jenes politische Wörterbuch wiederum, Lenin zitierend, für auf eine neue Art demokratisch. Vollends zugespitzt findet sich die These von der stufenweisen Evolution zur wahren Demokratie im Eintrag sozialistische Demokratie. Sie sei die, Zitat, politische Machtausübung der von der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei geführten wehrtätigen Massen, des Volkes, die mit der Errichtung der Diktatur des Proletariats die formale bürgerliche Demokratie überwindet und ablöst. Zitat Ende. Dieses Mantra von der Diktatur des Proletariats als höchster Form der Demokratie wurde insbesondere in der schulischen Bildung systematisch verbreitet. Bereits 1946 schufen SED-Pädagogen das Fach Gegenwartskunde, aus dem 1964 der Staatsbürgerkundeunterricht hervorging, nahezu zeitgleich zur Gemeinschaftskunde in der Bundesrepublik. Er wurde als Schlüsselfach in den Klassenstufen 7 bis 10 in Oberschulen, erweiterten Oberschulen, also Gymnasien und Berufsschulen gelehrt. Die Staatsbürgerkunde, so der fachdidaktische Anspruch, sollte ein, Zitat, relativ geschlossenes, konkretes und durch theoretisches Wissen fundiertes Bild vom realen Sozialismus in der DDR, von ihrem sozialistischen Vaterland, vom sozialistischen Staat und der sozialistischen Demokratie vermitteln. Zitat Ende. Dass das in der Praxis nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern mitunter auch für die selbstständig denkende Lehrerinnen und Lehrer eine erhebliche Zumutung sein konnte, wird beispielsweise in Interviews deutlich, die in den 1990er Jahren durchgeführt wurden. So erinnerte sich eine ehemalige Lehrerin 1994, Zitat, mir fiel das irgendwie unheimlich schwer, den Schülern das klarzumachen, wie diese Demokratie in der DDR vonstatten ging. Ich wusste das zwar laut Lehrbuch, aber es gab halt Widersprüche zur Wirklichkeit und das fiel mir schon schwer. Zitat Ende. Auch wenn hier die Erfahrungen und Folgen der 1989er Revolution die Erinnerung eingefärbt haben mögen, erscheint das aus diesen Sätzen sprechende Unbehagen am Demokratiepostulat in der DDR und auch an der eigenen Rolle in dessen Aufrechterhaltung so glaubwürdig wie nachvollziehbar. Von Anfang an verband die SED die über Parteiversammlungen, Staatsmedien sowie schulische und außerschulische Bildung vermittelte Erzählung von der sozialistischen Demokratie als historischer Errungenschaft mit der Frage der Menschenrechte bzw. dem breiteren Menschenrechtsdiskurs, der seit dem Zweiten Weltkrieg globale Reichweite entfaltet hatte. Sie wirkte so aktiv an der Schaffung einer Menschenrechtspolitik in Europa mit, freilich mit einer ganz spezifischen Auffassung von sozialistischen Menschenrechten. Wie zentral dieser verwobene Demokratie- und Menschenrechtsbezug im weltanschaulichen Denken der SED-Eliten und damit auch im weiteren politisch-gesellschaftlichen Diskurs war, zeigt die kanonische Darstellung des einflussreichsten Menschenrechtstheoretikers in der DDR, Hermann Klenner. Der Jurist schrieb 1965 in einem Rückblick auf 20 Jahre Menschenrechtspraxis in der DDR, Zitat, bei uns haben diejenigen, die in der Nacht des Faschismus für die Menschenrechte kämpften, die Macht in den Händen. Aus Angeklagten wurden Richter. Die Verfolgten von gestern sind bei uns die Regierenden von heute. Sie in erster Linie haben den deutschen Rechtsstaat aufgebaut, in dem die Menschenrechte Grundpfeiler der Demokratie sind. Um ein Wort von Heinrich Heine abzuwandeln, man wird von Grundrechtskatalogen ebenso wenig frei, wie man von Kochbüchern satt wird. Zitat Ende. Nicht nur die Verwendung des Demokratiebegriffs, sondern auch des Rechtsstaatsbegriffes in diesem Text wie generell an der DDR ist problematisch. In seiner sozialistischen Fassung unterstrich und verschleierte er zugleich, dass es im SED-Staat keine Möglichkeit gab, individuelle Rechte auf dem Rechtsweg einzuklagen. Seit der Verwaltungsreform 1952 gab es keine unabhängige Verwaltungsgerichtsbarkeit. Bürgerinnen und Bürger konnten und sollten ihre Anliegen stattdessen per Eingaben einklagen. Dem Rechtshistoriker Michael Stolleis zufolge schrieb die DDR-Führung damit eine unheilvolle Tradition fort. Nachdem der Rechtsschutz gegen staatliche Maßnahmen durch Verwaltungsgerichte bereits im NS-Staat marginalisiert worden war, wurde er in der DDR gänzlich beseitigt. Im antifaschistisch-sozialistischen Deutschland werde Gerechtigkeit gegenüber jedermann geübt, so das Mantra der SED. In Wahrheit war jedoch nicht der Schutz individueller Rechte oberstes Prinzip, sondern die Unterordnung des Einzelnen unter den Staat. Derselbe Staat, dann unter Führung von Erich Honecker, unterzeichnete 1975 die KSZE-Schlussakte und versprach weltöffentlich, Zitat, die Menschenrechte und Grundfreiheiten einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu achten. Beides, sowohl der innerostdeutsche kommunistische Rechtediskurs, in dem Sozialismus, Demokratie und Menschenrechte eng miteinander verwoben waren, als auch die formale Anerkennung internationaler Rechtsstandards im Zuge des Strebens nach Souveränität, brachten die SED jedoch das Gegenteil von dem ein, was sie erreichen wollte. Sie ebneten den Weg für die effektive oppositionelle Mobilisierung dieser universalen Normen, die in der realsozialistischen Wirklichkeit tagtäglich auf eklatante Weise missachtet wurden. Die ambivalente Präsenz der Idee der Demokratie, simulativ und subversiv zugleich, durchzog die in der DDR verfasste Bürgerpost auf eindrückliche Weise. Sie spiegelt sowohl das Postulat der errungenen Demokratie als auch die Wirklichkeit, die damit routiniert in Bezug gesetzt, abgeglichen und bilanziert wurde, überwiegend kritisch, aber nur selten in Fundamentalopposition zur Idee der sozialistischen Demokratie als solcher. In besonderer Zuspitzung geschah das im Frühjahr 1989 im Kontext der Kommunalwahlen. Die örtlichen Wahlbeobachtungsinitiativen und schriftlichen Proteste gegen verfälschte Auszählungsergebnisse aus der Mitte der Gesellschaft verdeutlichen am Ende dieses Kapitels, welche Energien die Idee der Demokratie freisetzen kann, wenn sie aus der utopischen in die alltägliche Praxis geholt wird. Das Postulat der Demokratie wurde in der überlieferten Bürgerpost jeglicher Art, ob im Leserbrief an eine Zeitung, als Eingabe, Protestschreiben oder Flugblatt, sowohl anlassbezogen, etwa rund um Wahlen oder bedeutende Reden, als auch ohne konkreten Grund adressiert. Meist geschah das im Modus der Herausforderung. Wozu überhaupt Wahlen, schrieb jemand, der sich FDF für den Frieden nannte, im März 1986 aus Halle an der Saale an Erich Honecker. Anders war hier die Berichterstattung über den 27. Parteitag der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, auf den Michail Gorbatschow, seit 1985 neuer Generalsekretär der sowjetischen Mutterpartei, in ungewohnten Worten für eine, Zitat, weitere Demokratisierung der Gesellschaft geworben und seine Reformagenda für eine Revitalisierung des Sozialismus umrissen hatte. Für den oder die Verfasserin des Briefes aus Halle war das Anlass genug, einmal aufzuzählen, was in der DDR so alles nicht in Ordnung war. Ganz oben auf der Liste der Dinge, die den Bürgern nicht gefallen, stand die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Wahlen. Zitat: Eine gesunde Opposition gibt es nicht, obwohl sie zum Wesen jeder Demokratie gehört. Zitat Ende. Daraus folgt die Forderung, die hier exemplarisch für den Diskurs Mitte der 1980er Jahre steht, der noch nicht vom Motiv des Erringens der Demokratie von unten dominiert ist, sondern von der Erwartung ihrer Gewährung von oben. Zitat: Geben Sie uns Freizügigkeit, freie Meinungsäußerung, freie und geheime Wahlen, damit aus der Diktatur der Partei eine echte Demokratie mit Regierung und echter Opposition werde. Zitat Ende.
Dieser Brief wurde jetzt anonym verfasst,
oder
FDF. Genau, mit Pseudonym für den Frieden. Es wurden ja aber tatsächlich auch Briefe mit Klarnamen versendet. War das naiv? Ist man da der Simulation dieser Teilhabe oder dem Mitbestimmungsrecht aufgesessen?
Nein, überhaupt nicht. Sondern, also das war auch etwas, was mich überaus überrascht hat, wie viele der Briefe kritischen Inhalts in der DDR dann doch mutigerweise unter Klarnamen mit Adresse geschrieben worden sind. Also was Sie mit naiv meinen, meine ich so ein bisschen zu erahnen, weil ich glaube, tatsächlich viele DDR-Bürgerinnen und Bürger dachten, die da oben, wenn die das nur wissen, wie das ist hier bei uns im Dorf und wie die Leute schuften und schuften und dann doch das Gefühl haben, sie kommen nicht voran und das ist irgendwie alles unfrei und im Westen ist doch viel besser. Und meine Idee ist die und die, dass sie dann ernst genommen werden. Das ist ein Ergebnis der Ansprache der Partei an die Bevölkerung, die konstant, das ist ein bisschen angeklungen in der Passage, ja, jahrzehntelang so getan, als ob wäre das ein Mitmachstaat, als wären alle eingeladen, mitzuregieren. Und das hat dazu geführt, dass viele das auch ernst genommen haben. Man kann das naiv nennen, aber ich würde das nicht so bezeichnen, sondern es gab eine ernsthafte, breite Unterstützung für die grundsätzliche Idee dieser Republik, glaube ich, auch über die Partei hinaus. Und dann gab es wirklich erstaunlich viele, die zum einen wussten, dass ihnen, also die haben das dann auch geschrieben, ich weiß, dass entweder landet das jetzt gleich im Papierwolf oder bei den entsprechenden Stellen, ja, also man hat es auch geahnt und trotzdem, das, was jetzt an der Mauer wieder passiert, das ist doch absolut unmenschlich, wie können wir hier Menschlichkeit und Sozialismus und Frieden predigen und gleichzeitig so eine Gewalt an der Grenze ausüben, zum Beispiel. Ja? Freundeskreis aus Berlin Ende der 80er Jahre, wo die mit ihrem Namen dann drunter stehen und auch ermittelt dann. Also die waren ja dann klar, die ihren Namen genannt haben, aber bei den wirklich kritischen und auch hasserfüllten Briefen, die die Partei manchmal bekommen hat, wurde dann auch die Stasi dafür natürlich eingesetzt, um herauszufinden, wer das war. Es wurde versucht, das zu ermitteln. Da gab es dann gesetzliche Grundlagen dafür, das auch zu verfolgen als staatsfeindliche Hetze. Und Menschen sind deswegen auch in Probleme gekommen. Also insofern, das hat in der Bundesrepublik überhaupt nichts gekostet, also außer das Porto und der Zeit, um an den Bundespräsidenten zu schreiben oder an einen Minister oder eine Ministerin. In der DDR war das mit einem großen Aufwand im materiellen und immateriellen Sinne und auch einem Risiko im Zweifelsfall verbunden. Und umso bemerkenswerter ist eigentlich diese dann doch gar nicht schematische oder sterile Post, sondern wie sie selbst waren, die Menschen. Also es ist schon echt erstaunlich. Ich bin auch überrascht in der Vielfalt.
Ja. Darauf zielte eher der Begriff der Naivität ab, ob man da vielleicht auch verkannt hat, welche schwerwiegenden Konsequenzen darauf folgen konnten. Aber vielleicht ist es auch einfach Mut und Risikobereitschaft für oder der Preis, den man zahlen musste.
Ja, es kann alles sein, was Sie genannt haben. Und da stoßen wir dann methodisch auch an Grenzen, weil man oft, oft hat man nur, was die Menschen selber in den Briefen über sich geschrieben haben. Ich zitiere niemanden mit Namen, muss ich auch nicht, aber manchmal sagen die Leute, ich bin alleinerziehende Mutter, ich arbeite in der Fabrik, mein Vater war dort und dort im Zweiten Weltkrieg oder so. Und dann kann man so ein bisschen, oder Freundeskreise, die sich zu Wort melden und sagen, dass sie künstlerisch unterwegs sind oder so. Da kann man recht genau sagen, woher jeweils der Absender kam, aber oft hat man, es gibt auch einige Briefwechsel, da schreiben die Leute immer wieder, da gibt es auch ein Hin und Her zwischen den staatlichen Stellen und den Absendern, aber das ist eher die Ausnahme, während in der Bundesrepublik die fast alle, jedenfalls alle überlieferten Briefe im Bundesarchiv, da ist dann immer noch die Durchschrift von der Antwort des Bundespräsidialamts. Das hat natürlich nicht der Bundespräsident immer handschriftlich selbst gemacht, sondern da gab es dann auch so Vorlagenbriefe und sein Büro hat ihm da geholfen. Aber da sieht man auch den Anspruch, wenn die Leute uns schreiben, kriegen sie eine ernsthafte Antwort. Mhm. Und selbstverständlich wurden keine Briefe irgendwie an die Polizei übergeben oder so. Und man findet aber an dieser Post zum Beispiel in der Bundesrepublik auch nicht die ganz radikalen Ansichten. Mhm. Also jemand, der ganz antisystemisch eingestellt ist, schreibt eben dann doch keinen Brief an den Bundespräsidenten, sondern findet andere. Aber zum Beispiel rund um die Diskussion um das Vermummungsverbot in den 80er Jahren, wo es eine Riesenmobilisation gab, oder die Volkszählungsdiskussion, vielleicht werden sich manche von Ihnen daran erinnern, es hat Gewissenskämpfe ausgelöst in individuellen Köpfen und Herzen und dramatische Briefwechsel auch, weil auch der Bundespräsident sich dazu zum Beispiel im Fernsehen ganz besonders dezidiert geäußert hat. Und dann kriegt der im Bundespräsidialamt eben eine Schwemme von Briefen, weil Leute darauf reagieren und voller Gewissensnöte nicht wissen, ob sie jetzt zum Beispiel bei der Volkszählung sich damit also ob sie das ausfüllen sollen oder nicht. Und sie haben einen echten Gewissenskonflikt, ob sie in dem staatlichen Handeln sich jetzt widersetzen sollen, in der staatlichen Anweisung. Aber das sind, das sind keine Briefe, die irgendwie das System am System kratzen wollen oder so. Und sie sind auch selbstverständlich in einem Rechtsstaat und sind nicht so behandelt worden, sondern das ist interessant dann auch zu finden, die Antwortpraxis, die dann das Bundespräsidialamt hatte. Das gibt's in der Weise natürlich in der DDR nicht, ne, sondern man sieht manchmal, dass die dann abgebucht werden als verrückt. Ah. Oder als irr, ja, gibt es dann so Einordnungen oder eben dann der Verweis, es muss zu Ermittlungszwecken weitergeleitet werden oder so. Ne? Ja.
Inwieweit lassen sich denn diese Quellen aus Ost und West, wenn sie in diesen sehr unterschiedlichen Systemen entstanden sind und dann auch mit so unterschiedlichen Kosten verbunden waren, für die Analyse tatsächlich vergleichen?
Eine sehr wichtige, eine sehr gute Frage und eine, die von Anfang an für mich zentral war. Man kann ja alles vergleichen, es ist nur die Frage, ob der Vergleich sinnvoll ist und was er eigentlich, worauf er abzielt und was er bringen soll. Und hier ist die gemeinsame Grundlage, ist, dass sich in Bürgerbriefen die alltagspolitische Sprache einer Gesellschaft niederschlägt. So Begriff von Willibald Steinmetz. Damit ist gemeint, dass es ganz viele dieser Briefe gibt, die sind nicht geschrieben worden, weil sich die Leute hingesetzt haben und gesagt haben, ich schreibe jetzt mal, was ich über Demokratie denke oder über die Republik oder über das Grundgesetz, sondern sie schreiben in Zusammenhängen über Demokratie, die eigentlich auch nicht direkt damit zu tun haben. Und der Begriff fällt, ja, oder die Formulierung fällt. Und ich habe in einer gewissen Systematik dann Tausende von Briefen auch ausgewertet und insbesondere nach bestimmten Begriffen gesucht. Also nach Bürgerinnen und Bürger, Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Das hat mich interessiert, welches Staatsverständnis man hat, welches Politikverständnis und dann insbesondere auch der Demokratiebegriff beziehungsweise auch der Begriff der Republik. Und dann ist so ein bisschen auch ein begriffsgeschichtliches Vorgehen, sich dann anzugucken, aus dem Kontext der Begriffsverwendung jeweils zu versuchen herauszufinden, was damit dann eigentlich gemeint ist. Und oft wird ja Demokratie mit einem Adjektiv versehen, sowieso. Und das war auch in den Briefen schon so. Und da, ich habe dann also eine Vergleichbarkeit hergestellt, weil ich mit einer identischen Frage an beide Konvolute herangegangen bin und gleichzeitig beim Schreiben und Auswerten selbstverständlich immer eine Rolle gespielt hat, in welchem Kontext die Briefe entstanden sind. Und in den DDR-Briefen findet sich natürlich auch eine Spiegelung des offiziellen Diskurses. Also die nutzen auch die Sprache des Regimes, um ihnen den Spiegel vorzuhalten. Also wenn Erich Honecker mal wieder eine besonders humanistisch geschwulste Rede gehalten hat, dann ist er dafür auch zitiert worden. Und das kann auch nicht humanistisch sein, was ihr da wieder bei der Demo gemacht habt, wo Leute verhaftet worden sind. Also sehr konkret dann auch zur eigenen Verfolgungserfahrung. Oder der zitierte Gorbatschow wird im Neuen Deutschland dann auch zitiert, weil er über die Demokratie gesprochen hat und so eine berühmte Formulierung benutzt hat, dann in seiner Perestroika-Zeit, wir brauchen die Demokratie wie die Luft zum Atmen. Und da merkt man in der Post der DDR-Bevölkerung, dass den Leuten klar ist, dass das ein anderer Demokratiebegriff ist als, oder eine andere, das ist eine andere Semantik, eine andere Sprache als die, die man aus dem eigenen Regime kennt. Mhm. Und also in einer gewissen Weise sind die ostdeutschen Briefe anspruchsvoller, könnte man sogar sagen, ne? Weil sie voraussetzungsreicher sind, nicht nur in der Analyse, sondern auch, wie sie geschrieben worden sind, weil sie sich mit diesem, gab ja nicht nur eine Demokratiefolie, die geltende Ordnung, die auch weitgehend Praxis ist wie in der Bundesrepublik, sondern eben, wie gesagt, eine simulierte Staatsordnung, die nichts mit der Realität zu tun hatte, die zugleich aber erkämpft werden sollte und immer auch dieses Spiegelbild Bundesrepublik. Man hatte ja über die gleiche Sprache, das ist eben der erstaunlich einzigartige Zusammenhang, das gibt es nirgendwo sonst in der Welt oder in der Geschichte, dass sie zwei Systeme haben, die mit der identischen Sprache über dieselben Dinge sprechen und völlig andere Dinge meinen. Mhm. Ja, also das ist das so ein bisschen, was dann auch für die Zeit nach 1990 wichtig ist. Was versteht man denn in Ostdeutschland unter Gerechtigkeit? Was versteht man in Westdeutschland unter demselben Wort, demselben Konzept? Das ist eine schwere Frage und eine wichtige Frage, glaube ich, mit weitreichenden Folgen. Mhm.
Da das ja die zentrale Frage Ihres Buches ist und weil die Zeit schon so weit vorangeschritten ist, ich glaube, da ließe sich jetzt ganz viel anschließen, aber vielleicht gehen Sie erstmal zur nächsten Lesepassage über und danach ist dann noch genug Zeit, um das Gespräch für die Runde zu öffnen.
Ich habe jetzt ausgewählt als letzten kurzen Teil den Einstieg in das Kernkapitel 1000 Aufbrüche. Und das beginnt das Kapitel mit zwei Ausschnitten aus zwei meiner Quellen. Und die erste Quelle ist ein Brief einer westdeutschen Frau an Bärbel Bohley, eine der Führungsfiguren der ostdeutschen Opposition, die also auch über zum Beispiel das Fernsehen dann in den 80er Jahren auch in Westdeutschland schon berühmt war und auch das Fernsehen benutzt hat, um ihre Oppositionsarbeit in der DDR zu betreiben. Also eine ganz, ganz tolle Oppositionsgeschichte, die da zu erzählen ist. Das Kapitel heißt 1000 Aufbrüche, Frühling im Herbst. Also die erste Quelle, die dem Kapitel voransteht. Seit Wochen verfolgen wir Linken mit großem Interesse und sehr großer Spannung die Entwicklung in der DDR. Der Brief ist am 30. Oktober 1989 verfasst worden. Irgendwie ist es ein komisches Gefühl. Man steht irgendwie tatenlos und hilflos da und schaut mit teils bangem, teils hoffnungsvollem Blick über die Mauer und möchte euch da drüben, die ihr nicht davonlauft, nicht das unterstrichen, sondern tapfer standzuhalten versucht und so beharrlich auf friedlichem Wege auf Veränderungen drängt, irgendwie die Hand reichen und euch zurufen, nicht aufgeben, weitermachen, ihr seid im Recht. Und ich bin auch überzeugt davon, dass der goldene Westen durchaus nicht in jeder Hinsicht der bessere der beiden deutschen Staaten ist. Die zweite Quelle ist eine ostdeutsche Quelle. Am 25. Dezember 1989, also einen Tag nach Heiligabend, in einer dieser beiden Kisten war dieses Flugblatt, ein Flugblatt, wo ich nicht weiß, wer der Autor oder die Autorin war. Namentlich habe ich da nichts finden können, aber das ist ein Flugblatt, auf dem stand im Titel Aufruf zur Grundwahl. Und ich vermute, dass er im Raum Naumburg an der Saale entstanden, dass das Flugblatt dort entstanden ist. An das Volk in den Dörfern. Die alte SED-Parteiführung hat in ihrer Verderbtheit einen halben Staatszusammenbruch hingelegt. Fürsten oder Funktionäre, alles die gleichen Absahner. Das Volk hat die Partei in die Schranken gewiesen, die Volksherrschaft muss aber langfristig gesichert werden. Was gestern ohne die Schuld des Volkes schiefgelaufen ist, schieben wir weg und machen dort weiter, wo wir vorgestern aufgehört haben, bevor unser dörfliches Gefüge mutwillig zerschlagen wurde. Wir halten die altdeutschen dörflichen Gemeindeversammlungen wieder ab. Das Volk siebt seine Hauptmächer selbst heraus. Dem Volk dürfen keine Machtbewerber von anderen zur Wahl vorgesetzt werden. Die Gemeinwesen werden volksgrundherrschlich geordnet. Es darf keine neue geschlossene Machtschicht entstehen. Auch Historikerinnen und Historiker erzählen sich gerne Geschichten. Eine der populärsten unter deutschen Zeithistorikerinnen handelt vom fabelhaften Aufstieg der DDR-Forschung seit den 90er Jahren, einem Boom an Spezialeinzel- und Überblicksdarstellungen, der in kaum mehr als 3 Jahrzehnten dazu geführt habe, dass die DDR heute bis in jeden Winkel ausgeleuchtet sei und getrost als ein aus-, wenn nicht gar überforschtes Kapitel deutscher Geschichte gelten dürfe. Natürlich hat Christoph Klessmann, einer der Nestoren der integrierten deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte, recht, als er kürzlich konstatierte, dass die DDR-Geschichte mittlerweile als das besterforschte Terrain der deutschen Zeitgeschichte nach 45 gelten könne. Dennoch gerät bei einer solchen Bilanz leicht aus dem Blick, dass es sehr wohl noch eine ganze Reihe von gewichtigen historischen Fragen gibt, die bis heute, wenn überhaupt, nur andeutungsweise gestellt worden sind. Eine dieser Fragen betrifft die nach dem Sinn und Wesen der Demokratie, die im sogenannten demokratischen Aufbruch des Herbstes 1989 so ungemein vielstimmig und nachdrücklich verhandelt worden ist. Vor allem im Osten Deutschlands, aber eben auch nicht nur dort. Diese Frage ist keineswegs nur für die DDR-Historiografie von Belang, sondern auch und gerade für die Geschichte der Bundesrepublik in der Longue Durée von großer Bedeutung. In der einschlägigen, in der Tat reichhaltigen Literatur wurde bislang erstaunlich wenig nach den Hoffnungen, Erwartungen und Vorstellungen jener Zeit gefragt. Meist konzentrieren sich hier relevante Einzelstudien auf die Ideenwelt der DDR-Bürgerbewegung und der ostdeutschen intellektuellen Kreise. Selbst in zeithistorischen Arbeiten mit Großkapiteln zur demokratischen Kultur und nationalen Wende, zum Untergang einer Diktatur, zum Weg in den Zusammenbruch oder die unverhoffte deutsche Einheit, überrascht das Desinteresse an der Frage, welche demokratischen Vorstellungen die damals handelnden Menschen in der Breite der Gesellschaft eigentlich hegten und pflegten oder auch ablehnten und verwarfen. Erst in jüngster Zeit wird eingehender über derlei populäre Hoffnungen und Erwartungen nachgedacht, nicht zuletzt auch in von der Bundesregierung großzügig finanzierten Verbundprojekten zur Erfahrungsgeschichte der Transformationszeit um 1989. Doch gerade weil gesellschaftliche Politik und Zukunftsvorstellungen in jenen so ereignisreichen Monaten vielfältig und dynamisch waren, reicht es weder aus, sich auf das wenige harte Datenmaterial, also insbesondere Wahlergebnisse und Umfragen, zu beschränken, noch ist es angemessen, das Ganze wiederum nur als rein ostdeutsche Erfahrungs- und Ideengeschichte zu betrachten. Das führt zurück zu den beiden Zitaten, die am Beginn dieses Kapitels stehen. Eine westdeutsche Frau, nach eigener Auskunft Jahrgang 1955, geschiedene Mutter von 2 Kindern, arbeitslose Lehrerin und Mitglied der SPD, schreibt Ende Oktober 1989 über die Mauer hinweg einen Brief voller komischer Gefühle. Unsicherheit, Interesse, Wohlwollen. Ihren Brief richtet sie an die in Fernsehberichten ebenso mutig wie zerbrechlich anmutende Bärbel Bohley, eine nicht zuletzt dank der im Westfernsehen verfolgbaren Proteste gegen die Kommunalwahlen vom Mai 1989 schon damals herausragende Persönlichkeit der DDR-Bürgerbewegung, Neues Forum. 8 Wochen und eine Ewigkeit später, weil nach dem Mauerfall, tippt jemand für die Bewegung Wissen für das Volk, wahrscheinlich im Raum Naumburg an der Saale, eine Einladung zum Neudenken der Demokratie auf dem Lande in eine Schreibmaschine. Autor ist vermutlich ein 47-jähriger Mann, der in altdeutsch-fränkischer Mundart, die auch in Teilen Südostdeutschlands gesprochen wird, das Gestern gegen das Vorgestern eintauschen möchte, um das Heute und Morgen zu gestalten. Per volksgrundherrschlicher Demokratie solle sich das Landvolk zukünftig selbst seine Hauptmächer aussieben. Eine neuerlich verderbte Machtschicht aller SED dürfe es nie wieder geben. Zwischen diesen beiden Zeitzeugnissen liegen Welten, geografisch, politisch, kulturell, weltanschaulich und nicht zuletzt weltzeitlich, entstammen sie doch einer Zeit vor und nach dem 9. November 1989, dem Tag des Mauerfalls, einer Zeit vor und nach der Entgrenzung der DDR-Gesellschaft auf allen Ebenen. Gleichwohl stehen die beiden Dokumente eng miteinander in Beziehung. Die eine schaut von außen auf eine Bewegung, welche verspricht, den Traum von einer gerechteren Gesellschaft, so Wolf Bielmann, endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Und das nicht nur in der DDR. Der andere, tritt von innen hinaus in eine Welt der scheinbar unbegrenzten Selbstbestimmungsmöglichkeiten, die er für ebenso gestaltungsoffen wie traditionsbedürftig hält. Beide stehen hier eingangs nur beispielhaft für Abertausende von individuellen und gemeinschaftlichen Aufbrüchen, die es im Herbst 1989 gegeben hat, vor allem östlich, aber teils auch westlich der Mauer. Aus dem Arsenal an Ideen, Konzepten, Projekten und Initiativen, die daraus hervorgegangen und dabei nur in Teilen überliefert sind, lässt sich eine historisch einzigartige Demokratiegeschichte von unten erzählen. Diese Perspektive soll die bislang verfügbaren Revolutionserzählungen keineswegs ersetzen, sie aber um eine wichtige Dimension bereichern. Die des innerdeutschen Gesprächs darüber, was eine Demokratie als Herrschafts- und Lebensform ausmacht. Dabei handelt es sich um keine auch nur annähernd kohärente Konversation, keinen geordneten Dialog im engeren Sinne, sondern um einen an vielen Orten und Standpunkten teils florierenden, teils verstockten gesellschaftlichen Austausch darüber, was war, was ist und was sein soll. Im Folgenden geht es also um mehr als die nun endlich auch in der zeithistorischen Forschung thematisierte Geschichte verloren gegangener Ideen und nicht erfüllter Zukunftsentwürfe. Es geht nicht um Erfüllung oder Scheitern, sondern um Demokratie als Idee und Engagement mit offenem Ausgang.
Vielen Dank, Christina Moriner.